Die Muskatnuss und ich, der 11. März 2021. Die Muskatnuss hat in meiner Küche einen schwierigen Stand. Es ist nicht so, dass ich den Geschmack nicht mag, aber es ist so, dass ich die Muskatnuss ein paar Mal missbraucht habe und mir seitdem ihr Geruch etwas in der Nase hängt. Wenn meine Frau Muskatnuss in den Kartoffelbrei gibt, merke ich es immer zu spät und ich verpasse den Moment, in dem sie das tut, und mir fehlt meiner Frau gegenüber an Durchsetzungsvermögen, wenn es um die Muskatnuss geht. Weil sie sagt, ein Kartoffelbrei ohne Muskatnuss ist kein Kartoffelbrei, und egal, was ich dem entgegenbringe, bleibt es dabei, dass ein Kartoffelbrei ohne Muskatnuss kein Kartoffelbrei ist. Mir fehlt es hier an rhetorischem Arsenal. Um eine Abneigung gegenüber der Muskatnuss zu verstehen, muss man wissen, dass man sie als ziemlich wirkungsvolle Droge einsetzen kann. In der ersten Hälfte der 90er Jahre war es in Südtirol oft schwer, an Drogen zu kommen. Mit Drogen meine ich jetzt eher die leichten Drogen, also Haschisch, Gras. Bei Zeiten zählte ich auch Ecstasy und Speed bzw. jegliche Amphetamin- und MDMA-Verschnitte dazu. Heroin gab es eigentlich immer, aber von Heroin hielt ich mich immer fern. Da ich aus einem Bergdorf in Südost-Südtirol komme, gab es allerdings einen ziemlich unbeschwerten Zugang zu Psilocybin-Pilzen, zumindest im Herbst. Pilze konnte man auch gut mit Honig konservieren und sich so durch das Jahr hindurch versorgen. Aber dieses System hatte für mich zwei Haken. Zum einen war ich ein lausiger Hamsterer. Ich glaubte schließlich an die Anarchie und ich hasste das System. Ich hasste jegliche Art von System, sogar ein System, Pilze mit Honig haltbar zu machen. Und der zweite Haken war, dass sich Halluzinogene nicht als Alltagsdroge eignen, die man einfach mal morgens zum Entspannen oder abends in der Kneipe einwerfen kann. Mit Halluzinogenen kann man noch nicht mal wirklich feiern, weil sie einem zu sehr ins Innenleben hineinziehen. Und wer will schon unbeschwert feiern, wenn einem dauernd die eigene Psyche vor der Nase aufgezogen wird? Auch wenn ich einem psychedelischen Trip durchaus mal etwas abgewinnen konnte, war mein Drogenkonsum immer eher der sozialen Art oder so. Ich nahm etwas ein und hing rum in Kneipen, bei Freunden, auf Feiern oder in Diskotheken. Von Psylos kriegt man regenbogenfarbene Augen, von innen aus betrachtet. Sozial ist daran nichts. Gras war dann sehr selten, meist gab es also Haschpieces. Hasch konnte man über Verbindungen am Zugbahnhof oder am Bahnhofspark besorgen. Meist ging das über bekannte Kleindealer oder manche Bekannte zogen größere Mengen über größere Bezugspersonen und handelten ausschließlich mittelgroße Mengen im Freundeskreis. Ich kiffte als Teenie total gerne, aber der Beschaffungsaufwand, der Umgang mit Dealern, die eigentlich durchgängig unsympathisch waren, das nervte mich immer. Außerdem nervten mich in Südtirol immer diese Abstände. Ich hatte keinen Führerschein und den Hasch musste man sich komischerweise immer in den Dörfern besorgen, weil die Kleindealer in den Kneipen meist doch nicht so leicht zu finden waren oder nur gestrecktes Paraffino hatten, der nicht richtig stonte. In die Dörfer musste ich immer trampen oder sogar einen Bus nehmen, der aber höchstens 3 Mal pro Tag fuhr. Wenn ich an die armen fremden Fahrer denke, die nicht wussten, wenn ich mal mit Haschestangen im Wert von 500.000 Lire in deren Auto saß. Lire. 500.000, das war nicht so viel, wie es klingt. 200 Euro grob, wenn man das mit heute vergleicht. Ich bin mir nicht sicher, woher diese Knappheit kam. Ab Mitte der 90er Jahre wurde es ein bisschen besser, als Ecstasy und Speed mit 10 Jahren Verspätung den Markt fluteten. Vermutlich hatten die Karabiniere und die Polizei vorher einfach ihre ganze Energie auf den Cannabismarkt gelegt. Als dann die moderneren Drogen kamen, wurde dann diese zur Priorität. Außerdem spielte sicherlich mit, dass etwa zur selben Zeit die Hippies aus den Seitentälern des Finchgaus ihre Marihuana nach Bozen und Meran zu verkaufen begannen. Es gab eine Periode, in der niemand mehr Haschisch hatte, weil das Finchgras schlichtweg omnipräsent war. Die schlimmste Zeit war für mich zwischen 92 und 94. Ich hatte gerade die Volljährigkeit erreicht und war eigentlich ständig heiß auf jede Art von Drogen. Drogen reinschmeißen, Alkohol trinken und gleichzeitig den Staat bekämpfen, das war mein Lebensinhalt. Jene 2 bis 3 Tage war ich ständig frustriert darüber. Jene 2 bis 3 Jahre war ich ständig frustriert darüber, dass es nichts zu kiffen gab. Und so las ich eines Tages in irgendeinem klugen Drogenbuch über die Muskatnuss. Man konnte sich mit Muskatnuss offenbar richtig gut berauschen. Ich war ja immer schon sehr, sehr experimentierfreudig. In dem Buch las ich, dass man für eine gute Dosis 1,5 bis 2 Muskatnüsse konsumieren musste. Es wurde empfohlen, die Nüsse zu reiben, wie man es beim Kartoffelpüree macht, damit die Nuss zum einen genießbarer wird, aber auch damit sie vom Körper besser aufgenommen wird und die Wirkung gleichmäßiger und konzentrierter einsetzt. Muskatnusspulver ist geschmacklich sehr intensiv und in so großen Mengen nicht angenehm einzunehmen. Das Buch empfahl, das Pulver in eine Flüssigkeit zu geben. Mir fiel nichts Besseres ein, als ihn in meinen Rotwein zu reiben. Das erste Mal Muskatnuss war an einem Donnerstag. Donnerstagabend ging man oft in den April-Club, weil donnerstags Hardrock und Heavy Metal aufgelegt wurde. In Südtirol war die Szene klein und Musik war der größte gemeinsame Nenner, um Arschlöchern aus dem Weg zu gehen. Natürlich gab es auch da haufenweise Arschlöcher, aber wenigstens Arschlöcher, die die gleichen Arschlöcher verabscheuten, die man selber verabscheute. Ich war also abends im April verabredet. Das April befand sich auf halber Strecke zwischen Meran und Bozen, mitten in den Obstwiesen. Man konnte die 20 Kilometer mit dem Bus, der einmal die Stunde fuhr, fahren oder man trampte einfach. Ich war damals Lehrling in einer kleinen Druckerei, die Todesanzeigen und Familienalben druckte. Um Geld für Alkohol zu sparen, trampte ich. Nach der Arbeit musste ich zuerst etwa 3 Stunden im Bozen totschlagen. Die meisten meiner Freunde wohnten in Meran und kamen also aus der anderen Richtung. Oder sie fuhren nach der Arbeit in ihre Dörfer und kamen dann später mit Freunden ins Apré. Mein Dorf lag ziemlich weit weg, weiter als die Dörfer aller anderen. Wenn man eines der südlichen Täler komplett hinauffährt, also bis dahin, wo das Tal aufhört, und dann am Ende des Tales noch einmal den Berg hochfährt, dann erreicht man mein Dorf. Ich wäre mit dem Bus etwa 1 Stunde unterwegs gewesen. Das wäre gar nicht schlimm gewesen, aber es fuhr an dem Abend kein Bus mehr aus dem Tal heraus. Ich war das aber gewohnt. Ich hatte immer viel Zeit, die es totzuschlagen galt, und fand es auch nicht besonders schlimm. Ich würde einfach in der Kneipe sitzen, die Muskatnuss reiben und mich dann um 8 Uhr auf die Drususallee stellen, um zu trampen. Als Druckerlehrling hatte ich nur wenig Geld und saß daher 3 Stunden an einem Glas Rotwein, das ich diesmal mit Muskatnusspulver mixte. Eigentlich wollte ich hier mehrere Nüsse reiben, die ich dann an Freunden im Apré verteilen würde. Ich merkte aber schnell, wie anstrengend das Reiben war. Ich saß in der Kneipe und rieb da ewig vor mich hin. Keine Ahnung, was die Leute von mir dachten, wenn ich da mit meiner rechten Hand unter dem Tisch eine Stunde lang ruckelnde Bewegungen von mir gab. Nach 1,5 Nüssen beschloss ich, nur für mich zu reiben und dann die restlichen Nüsse einfach als Ganze mit ins Apré zu nehmen. Sollten die doch alle für sich selbst reiben. Ich hatte bereits steife Finger. Da die Wirkung zwischen 5 und 10 Stunden dauern konnte, wollte ich nicht zu lange mit der Einnahme warten und trank es also schon in der Kneipe. Das geriebene Pulver vermischt sich nicht gut mit Flüssigkeit. Bei mir schwamm die Pulverschicht einfach auf der Weinoberfläche. Rühren half eigentlich kaum. Mir war das egal, ich wirkte es einfach hinunter. Bis die Wirkung einsetzt, dauert es etwa 1 Stunde. Länger als andere Sachen, die oral eingenommen werden. Und dann steigt die Wirkung eher langsam hoch. Bei mir stieg die Wirkung dummerweise genau dann auf, als ich in der Drususallee stand und meinen Tramperdaumen in die Nacht streckte. Ja, ich hatte vom Risiko der Paranoia-Gedanken gelesen, aber wenn mir so etwas Sorgen bereiten würde, dann wäre ich auch nicht experimentierfreudig. Aber zu fremden Menschen ins Auto steigen, wo gerade die Muskatnuss damit begann, meine inneren Kirchturmglocken zu läuten, Hölle. Die Wirkung ist eine seltsame Mischung aus sehr starkem Bekifftsein und immer wieder auftretenden leichten Halluzinationen. Eigentlich fand ich das ganz okay. Damals konnte ich mit Halluzinationen wesentlich besser umgehen. Nachher im April mit der Musik und den Freunden war es eher wie immer, nur halt, dass ich mich stärker bekifft als sonst fühlte und die optischen Illusionen vermischten sich mit der Lichtanlage. Das fiel nicht so ins Gewicht. Außerdem war die Stimmung gut und friedlich, was bei Halluzinogenen ja immer ein wichtiger Faktor ist. Ich bot die restlichen Muskatnüsse übrigens an, aber niemand schien sich wirklich dafür begeistern zu können. Zum einen lag das sicherlich am langwierigen Reiben, aber es war auch so eine ungute Zeit, in der man sich in meinem Freundeskreis mit natürlichen Mitteln wie Pilzen, aber auch LSD beholfen hatte und es dabei zu oft auf negative Erfahrungen hinausgelaufen war. und Muskatnuss klang wohl sehr schräg und reihte sich sicherlich in diese Reihe mit ein. Man müsse nicht alles im Leben ausprobiert haben. Nach einigen Stunden begann eine Übelkeit. Auch davon hatte ich im Vorfeld gelesen und ignoriert. Ich musste mehrmals mit Brechreiz auf die Toilette. Jedoch kam nie etwas hoch. Irgendwann war es aber spät und ich versuchte mir eine Heimfahrtgelegenheit zu organisieren. Ich musste noch zurück in mein Dorf kommen. Zu meinen Freunden nach Meran wollte ich nicht, weil ich dann am nächsten Tag nicht wusste, ob und wie ich zu meiner Lehrlingsstelle in Bozen kommen würde, und Bozener Freunde waren an dem Abend keine da. Meistens gab es Leute, mit denen ich zumindest in das Nachbardorf kam. Da konnte ich mit etwas Pech eine Stunde durch den Wald laufen, aber wenn ich Glück hatte, fuhr man mich. An jenem Abend war nur eine Gruppe junger Frauen da, die zwar in mein Dorf auf meinem Berg wohnten, aber mein Dorf war ein halbstündiger Umweg für sie. Daher schlug eine von denen vor, dass ich bei ihr übernachten konnte. Ich kannte auch ihre Mutter, die saß immer im gleichen Bus nach Bozen. Ich fand das praktisch, dann hatte ich sozusagen einen Garant dafür, dass ich den Bus schaffen würde. Ich brauchte nur den Bus um 6 Uhr, das ist alles, was mich für den nächsten Tag interessierte. Ich war niemals krank und hatte niemals diesen Bus verpasst, egal was ich tat. Um 3 Uhr legte ich mich völlig betrunken und muskatiert in ein Bett. Als ich die Augen verschloss, verwandelte sich das Bett in eine Gewitterwolke, die durch ein atlantisches Tief schwebte. Das war der Moment, an dem die große Kotzerei losging. Ich war mir sicher, dass es nicht vom Alkohol kam, auch wenn ich sicherlich nicht mehr wusste, wie viel ich getrunken hatte. Meistens trank ich sehr viel. Es gibt keinen Grund, warum es diesmal hätte anders sein sollen. Außerdem hatte ich in meinem schlauen Drogenbuch darüber gelesen und hatte das gewissermaßen erwartet. Die Mutter der jungen Frau, bei der ich schlief, war immer sehr nett zu mir gewesen. Im Bus grüßte sie mich immer freundlich, obwohl wir nie miteinander gesprochen hatten. In alten Dörfern ist es nicht unbedingt üblich, dass erwachsene Menschen zu jungen Menschen freundlich sind, vor allem wenn man, wie ich, pumuckelfarbene Haare trug. Ich erwähne das, weil ich mich ab dem Tag wirklich schlecht ihr gegenüber fühlte. Ein Bruchstück, an den ich mich von der großen Kotzerei erinnerte, ist, wie ich mit Hand vor dem Mund durch die dunkle fremde Wohnung irrte und meinen Mageninhalt zwischen meinen Fingern durch den Hausflur spritzte. Ich habe keine Ahnung, was ich alles getroffen habe. Ich weiß nicht mehr, was danach passierte. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie und ob ich schlief. Ich kann mich auch nicht mehr an irgendein Putzen oder Aufräumen erinnern. Ich weiß aber, dass ich den Bus um 6 Uhr noch bekam. An all diese Dinge muss ich denken, wenn meine Frau Muskatnuss in den Kartoffelbrei reibt.